Über diese Stadt wurden Lieder gesungen, es wurden Bücher geschrieben und Filme gedreht. Die Rede ist natürlich von Berlin. Diese Stadt ist nicht nur Inspirationsquelle, sondern auch Zufluchtsort vieler KünstlerInnen. Spätestens seit den 1990er Jahren strömen KünstlerInnen aus der gesamten Welt in die deutsche Hauptstadt, um sie ja einzuatmen, um diese ganz bestimmte Kunstluft dieser Stadt mitzunehmen, die für so viele Inspirationen und auch manchmal ein Kickstarter für die eigene Karriere war und ist. Berlin hat eine ziemlich ja wechselhafte Geschichte durchlebt, zwei Kriege, die Teilung, die Wiedervereinigung. In der Stadt kann man auf jeden Fall die Spuren der Zeit an jeder einzelnen Straßenecke spüren. Und Berlin ist für viele auch ja ein Sehnsuchtsort, ein Karrierestart möglicherweise und für viele auch einfach nur ja wegen der Größe überwältigend. Aber ist Berlin eigentlich immer noch dieser Place to be, wenn es um die Kunst geht? Hat diese Stadt immer noch diese ganz magische Anziehungskraft, diese ganz bestimmte, oder drohen steigende Mieten und auch immer mehr schwindende Freiräume, das Image der Stadt doch weiter in den Hintergrund zu drängen? Das ist eine Frage, mit der wir uns heute in dieser Folge beschäftigen. Mein Name ist Aline Wrozina und ich freue mich, dass ihr zuhört. Hi!
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.
Und zu diesem Thema begrüße ich unseren heutigen Gast Till Fellrath. Er leitet gemeinsam mit seinem Kollegen Sam Badawi den Hamburger Bahnhof, Nationalgalerie der Gegenwart in Berlin. Und damit hallo und herzlich willkommen, Till, und schön, dass du da bist bei Kunst und Leben.
Ja, hallo, freut mich auch. Danke für die Einladung.
Gerne. International, offen, liberal und ganz viel Platz für die Kunst. Berlin ist oder war the place to be für KünstlerInnen aus der gesamten Welt. Aber ja, auch dort steigen die Mieten auf jeden Fall. Es gibt günstige Mieten nicht mehr so wirklich viel und der Freiraum wird auch immer geringer. Wenn wir uns jetzt heute so eine kleine Bestandsaufnahme machen, ist Berlin immer noch the place to be?
Ich würde das mit einem ganz klaren Ja beantworten. Berlin ist eine vielfältige Stadt. Es gibt eine fantastische, sehr breite, sehr internationale Kunststadt. Insbesondere in der visuellen Kunst merken wir, dass von dieser Stadt global viele Impulse ausgehen, viele Menschen nach wie vor hierher kommen, um die Kunststadt zu erleben, viele KünstlerInnen hierher kommen, um sich hier zu entfalten. Und ich würde deswegen sagen, es ist ganz klar the place to be, trotz aller Schwierigkeiten. Berlin ist ein wunderbarer, sehr, sehr wichtiger Standort für die Kunst.
Berlin hat 3 staatliche Opernhäuser, mehr als 175 Museen. Einige davon gehören auch zum Weltkulturerbe. Es gibt über 150 Theater und Bühnen und etwa 300 Galerien, 130 Kinos, und das sind alles nur die offiziellen Zahlen. Ich finde, das sprengt meinen Horizont total. So viel hätte ich gar nicht erwartet. Das Kulturangebot in Berlin ist also wirklich sehr, sehr breit gefächert. Aus deiner Perspektive jetzt als Kurator und auch als Co-Leiter des Hamburger Bahnhofs, was läuft gut in Sachen Kunst dort und was vielleicht nicht ganz so?
Ja, diese Zahlen sind natürlich sehr beeindruckend, wenn man die so aufgelistet hört. Man muss allerdings auch sagen, dass Berlin eine riesengroße Stadt ist, eine der größten Städte auf dem europäischen Kontinent. Und da gibt es natürlich einfach aufgrund der Größe auch sehr viele Menschen, die diese Kulturangebote nutzen wollen. Ich finde, es ist sehr gut, was in Berlin alles passiert. Es gibt eine gute Förderung, es gibt ein wunderbares Publikum. Menschen interessieren sich, begegnen sich über die Kunst, stehen ja auch kritisch gegenüber, aber schwingen mit. Die Kunst ist ganz klar eines der Identifikationsmerkmale der Stadt ganz allgemein. Es ist wirklich etwas, was schon sehr besonders ist und die Stadt noch viel mehr prägt, als das bei vielen, vielen anderen Städten auf der Welt ist.
Findest du, es gibt irgendwas, was dieser Stadt noch fehlt? Also ich finde bei der Auflistung nicht, aber...
Bei der Auflistung vielleicht nicht. Aber was ich manchmal erstaunlich finde, ist, wie wenig das in der Stadt auch gefeiert wird manchmal. Also man ist sehr schnell dabei, Dinge zu kritisieren, das in Konkurrenz zu sehen und Konkurrenz zueinander. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass es da mehr ein kollektives Solidaritätsgefühl innerhalb der Kunstszene gibt, auch über die Sparten hinweg. Auch was Galerien und Institutionen angeht, wir alle sind am Ende Teil eines Ökosystems, das so einmalig auf der Welt ist. Und diese Einmaligkeit würde ich mir mehr wünschen, dass die hier auch gefeiert und einfach verstärkt wird, anstatt das irgendwie zu kritisieren und irgendwie in Konkurrenz zu sehen. Da steckt sehr viel Stärke dahinter und da kann Berlin, glaube ich, viel selbstbewusster sein, als es ist.
Was macht denn die Kunst- und Kulturförderung so einzigartig im Verhältnis zu anderen Städten oder Ländern?
Was Berlin und Deutschland allgemein auszeichnet, ist eine sehr starke Förderung des Staates für Kunsteinrichtungen, ganz allgemein. Also für staatliche Museen sind die Gebäudekosten getragen, die ganzen Gehälter, Löhne, sonstige Kosten. Bei dem Programm Budgets hapert das ganz gewaltig, aber ich sag mal, diese Grundkosten sind getragen. Das gilt auch in vielen Bereichen für eine freie Szene. Es gilt für die Theater mit ihren Ensembles, für die Orchester. Es gibt also eine sehr, sehr große Grundförderung und das ist in Berlin und in Deutschland allgemein wirklich schon sehr, sehr einzigartig. Da sieht es in anderen Ländern anders aus. In Großbritannien zum Beispiel während der Corona-Zeit gab es Kurzarbeit. Viele Museen mussten Mitarbeitende entlassen. Künstlerinnen waren auch gezwungen, Städte zu verlassen, andere Möglichkeiten zu suchen. Und da ist Deutschland schon sehr, sehr stark aufgestellt und hat ein sehr starkes staatliches Verständnis dafür, dass eben Kunst ein wichtiger Pfeiler der Gesellschaft ist. Das ist schon sehr einzigartig.
Gemeinsam mit deinem Kollegen Sam Badawi leitest du seit 2 Jahren den Hamburger Bahnhof. Ihr seid unter anderem mit der Vision angetreten, das Haus mehr mit der Berliner Kunstszene zu verbinden, was ich erstmal sehr, sehr gut und sehr löblich natürlich finde. Aber wie war es denn vorher? Was hat euch dazu gebracht, in diese Richtung zu denken?
Ich kann natürlich jetzt nicht im Einzelnen für den Hamburger Bahnhof vor unserer Zeit sprechen, aber es war schon ein wenig unser Eindruck, dass ich mich zum Beispiel als jemand, der in der zeitgenössischen Kunst gefragt habe, wieso ist der Hamburger Bahnhof bei der Berlin-Biennale zum Beispiel nicht dabei? Also wenn man in andere Biennalen geht, ist das oft eine Selbstverständlichkeit, dass die großen Häuser das unterstützen, Räume zur Verfügung stellen und irgendwo Teil dieses Ökosystems einfach sind. Und das sind viele Dinge, die wir für wichtig halten, einfach um sich gegenseitig zu unterstützen, aber auch um dem Publikum diese Verbindungen näher zu bringen. Es ist einfach eine wichtige Aufgabe unserer Meinung nach für den Hamburger Bahnhof, hier ebenso zum Beispiel die Berlin Art Week im September zu unterstützen mit einem besonderen Programm, genauso wie auch das Gallery Weekend. Wir halten es dafür eine Selbstverständlichkeit, dass der Hamburger Bahnhof dort seinen Beitrag leistet. Und ebenso sind wir auch in vielen Gesprächen mit vielen, vielen anderen Institutionen, die halt dann in den nächsten Jahren auch noch folgen werden.
Also habt ihr euer Ziel da weitestgehend erreicht, würdest du sagen? Oder?
Wir haben noch sehr viele Ideen. Also die nächsten Jahre wird es noch einige Überraschungen geben. Aber es ist ganz, ganz wichtig, einfach hier wirklich zu überlegen, wo macht es Sinn, wo kann man sich unterstützen und wie kann man das Publikum zum Beispiel für andere Sparten auch begeistern oder Publika gegeneinander irgendwie bekannter zu machen, anstatt das getrennt zu sehen, dass dort viel mehr Gemeinsamkeiten ausgelobt werden können.
Es gibt ja viele Menschen, die noch nicht so viel im Museum waren oder für die das einfach schwer zugänglich auch ist, einfach weil sie keine Verbindung dazu spüren, noch nie dort mitgenommen wurden oder Ähnliches, sich dort vielleicht auch nicht gesehen, repräsentiert fühlen, vielleicht nicht wohlfühlen in diesen Hallen. Ihr denkt das Museum eher vom Publikum her, das habe ich in einem Interview gelesen. Wie genau macht ihr das?
Ja, das ist ganz richtig. Wir halten es für essentiell, dass ein Museum eben auch so gedacht wird für die Menschen, für die es sein soll. Also was das eben im Einzelnen bedeutet, ist, dass wir gesehen haben, dass es kein großes, starkes Angebot für Familien gab im Hamburger Bahnhof. Jetzt gibt es seit September, um ein Beispiel zu nennen, ein großes Angebot für Familien, wo man jeden Sonntag von 12 bis 17 Uhr teilnehmen kann an besonderen Programmen. Das ist in Zusammenarbeit mit unserem Partner der Volkswagen Group. Man muss sich dort nicht anmelden. Man kann einfach kommen, wann es gerade passt. Man kann eine halbe Stunde bleiben. Man kann auch 4 Stunden bleiben. Und wir sehen, dass das Angebot sehr stark dazu geführt hat, dass eben Familien einen ganzen Sonntag manchmal bei uns verbringen und dann im Café noch einen Kaffee trinken oder eine Ausstellung gemeinsam anschauen und an diesen Workshops teilnehmen. Wir haben auch Programme aufgelegt wie Berlin Beats, wo es uns darum geht, vielleicht MusikliebhaberInnen anzusprechen, aber auch vielleicht eine Gruppe von eher jüngeren Menschen, die sonst gar nicht ins Museum kommen würden, die aber generell kreativ und kunstinteressiert sind. Das hat auch wunderbar funktioniert. Da gibt es dieses Jahr die 2. Auflage. Und so geht es uns darum, auch mit Programmen und besonderen Ausstellungen Teilhabe zu ermöglichen. Und es ist schon ganz wichtig zu sagen, dass Häuser am Ende so divers in ihrem Publikum sind, wie sie sich selber auch mit ihren Programmen aufstellen oder wie sie eben auch in der Zusammensetzung des Teams beschaffen sind. Und insofern geht es uns da bei uns um einen viel, viel tieferen Transformationsprozess, als nur einzelne Programme jetzt aufzulegen, sondern wir wollen am Ende so sein wie die Stadt, in der das Museum existiert.
Ihr seid also sehr breit aufgefächert. Ihr arbeitet ja aber nicht nur in der schönen Stadt Berlin, sondern auf der gesamten Welt, zum Beispiel in den USA, in Frankreich, China und auch Australien. Im kommenden Jahr, da geht's für euch nach Taiwan, wo ihr gefragt wurdet, die 14. Taipei Biennale zu kuratieren. Was lockt euch denn immer von diesen ganzen wundervollen Orten auf der Welt zurück in die Hauptstadt?
Also Berlin ist unsere Basis und wir sehen bei all diesen Projekten auch immer wieder, dass diese Verbindungen zu diesen ganzen Städten sehr, sehr stark sind. Es ist eben auch so, mal beim Beispiel der Taipei-Biennale zu bleiben, dass sehr, sehr viele KünstlerInnen aus Taiwan, aber auch aus der Region selber schon seit vielen, vielen Jahren hier in Berlin leben. Andere Kreative hier leben, Kunstsammler, KünstsammlerInnen öfters nach Berlin kommen, um die Stadt zu sehen, die KünstlerInnen zu sehen. Und diese Verbindungen sind viel, viel enger, als das manchmal so bewusst ist. Und insofern ist das für uns immer so der Ansatz zu sehen, wie hängt das dann wiederum mit unserer Basis zusammen? Was können wir jetzt zum Beispiel nach Taiwan geben? Was können wir aus der Region dann hier für den Hamburger Bahnhof hier herholen in Bezug auf Ausstellungsprojekten, vielleicht auch Förderern, aber künstlerischen Positionen? Und insofern läuft doch vieles in Berlin zusammen. Und je länger man hier lebt, desto mehr merkt man, dass diese Globalität eigentlich genau das ist, was auch die Stadt hier ausmacht. Also die Berliner Kunstszene spiegelt in vielen wirklich die globale Kunstszene wieder.
Also hält Berlin global auch anderen Städten, kann sich gegen andere Städte behaupten, immer noch, würdest du sagen?
Auf jeden Fall. Also Berlin behauptet sich da sogar sehr, sehr gut und natürlich sind steigende Mieten und andere Fragen immer ein Problem, aber man muss gleichzeitig auch sagen, dass halt Städte wie New York oder London wesentlich teurer, wesentlich unerschwinglicher sind und trotzdem dort viele, viele Künstlerinnen nach wie vor auch eine Basis haben. Und es liegt vielleicht auch daran, dass es dort wirtschaftliche Chancen gibt. Es gibt dort einen viel größeren Kunstmarkt, es gibt dort viel mehr Firmen, die vielleicht fördern, viel mehr private Förderer, die auch in die Lücken springen können, als das in Berlin vielleicht der Fall sein mag. Aber grundsätzlich ist das vielleicht gar nicht so ein Widerspruch, wie man das sieht. Es kommt darauf an, gezielt natürlich dann zu fördern, dass sich dort Berlin auch in Zukunft behaupten kann.
Berlin ist eine super offene Stadt, aber seit dem 7. Oktober 2023 gibt es für viele KünstlerInnen, die sich aus verschiedenen Gründen nicht mehr willkommen in dieser Stadt fühlen, Probleme, die Stadt irgendwie auch schafft. Wie erlebst du das in deinem Arbeitsumfeld, in deiner eigenen Arbeit?
Diese Fragen sind seit dem 7. Oktober vielleicht aktueller geworden, aber das sind alles Fragen, die es schon viel, viel länger gibt und die es auch nicht nur in Deutschland gibt. Also wir wissen das von vielen Kolleginnen auch im europäischen Ausland, auch überhaupt international, global. In vielen, vielen Städten gibt es viele Fragen, die sich damit beschäftigen, wie Kunst eben sich frei entfalten kann und wie man unterschiedlichste Perspektiven miteinander in Verbindung bringen kann. Ich glaube, dass in Deutschland eine Frage generell irgendwann mal zu beantworten ist. Und das ist die, wie wir damit umgehen, dass wir seit Jahrzehnten Einwanderungsgesellschaften sind. Dass hier Menschen mit ganz, ganz unterschiedlichen gelebten Realitäten seit vielen, vielen Jahren Teil unserer Gesellschaft sind. Und dort Meinungen oftmals nicht mit denen von Meinungsmachern oder denen, die Stimmen öffentlich machen können, unbedingt übereinstimmen. Also da geht es auch um diese Grundsatzfrage, wie gehen wir in verschiedenen Gesellschaften mit ganz, ganz unterschiedlichen Standpunkten um, auf der Basis natürlich unseres Grundgesetzes. Und insofern sind diese Fragen, die jetzt die Kunst betreffen, aber die genauso auch die Presse betreffen oder die Parlamente betreffen, eigentlich die Grundfragen unserer demokratischen Gesellschaft. Es geht dort wirklich am Ende genau darum, wie können wir zu einem Dialog kommen, wie können wir unterschiedliche Meinungen auf der Basis der Achtung der Menschenwürde natürlich, aber ebenso auch unter Achtung der Kunst- und Meinungsfreiheit, aber auch der Religionsfreiheit, der kulturellen Entwicklungsfreiheit, die das Grundgesetz bietet, wie können wir da in diesen Dialog zurückkehren? Und das ist die Hauptfrage, die wirklich nicht erst seit dem 7. Oktober einfach uns alle beschäftigt.
Klaus Biesenbach, der Leiter der Neuen Nationalgalerie, hat auch in dem Zusammenhang im Gespräch mit der New York Times gesagt, If the artists leave, one of the last real bonuses that Berlin has would be gone. Was sagst du dazu? Ist das auch eine Meinung, die du teilen würdest?
Das ist eine Frage, die noch viel, viel breiter zu stellen ist. Das trifft genauso auch Journalistinnen, es trifft Akademikerinnen, es trifft eigentlich jeden, der Teil dieser Gesellschaft ist und das Gefühl hat, am Ende hier nicht gehört zu werden. Und sich fragt, gehöre ich zu dieser Gesellschaft dazu? Bin ich ein Teil dieser Gesellschaft oder bin ich ein Mitglied zweiter Klasse, weil ich vielleicht einen bestimmten Migrationshintergrund habe aus einem bestimmten kulturellen Gebiet? Diese Frage müssen wir wesentlich breiter stellen. Da wären KünstlerInnen vielleicht die Spitze des Eisberges, aber am Ende geht es genau um die Diversität und die Achtung unserer pluralen Gesellschaft, um die Achtung der Entfaltung der Persönlichkeit. Und da glaube ich, gibt es viele, viele Fragen, die in den nächsten Jahren zu beantworten sind, die wesentlich breiter sind, als das die Kunstwelt machen kann.
Was glaubst du, was muss getan werden, damit nicht die Kunst aus dieser Stadt verschwindet und die ganzen KünstlerInnen?
Einerseits bin ich überzeugt davon, dass es auch Unterstützung wird geben müssen für KünstlerInnen, was zum Beispiel Ateliers angeht. Standorte müssen dort erhalten werden. Das ist unabhängig von Berlin, das ist immer ein ganz zentrales Thema. Es müssen Räume geschaffen werden, in denen KünstlerInnen sich entfalten können. Es braucht auch viele kleinere Kunstinstitutionen, die experimenteller agieren können, als es ein großes Museum wie der Hamburger Bahnhof tun kann, mit anderen Publika. Es muss dort eine ganze Vielfalt des Ökosystems geben. Ich sehe die derzeit nicht akut vielleicht bedrängt, aber ich sehe schon, dass viele Organisationen eben auch Schwierigkeiten haben, irgendwo über die Runden zu kommen. Und da würde ich schon mir wünschen, dass es dort ein Bekenntnis dazu gibt, diese Vielfalt zu unterstützen, finanziell, aber auch eben politisch, dass das freie Räume sind, in denen man sich auf Basis der freien Grundordnung eben auch mal streiten kann.
Das lasse ich mal als Abschlusssatz für dieses Gespräch stehen. Das sagt Till Fellrath. Gemeinsam mit seinem Kollegen Sam Badawi leitet er den Hamburger Bahnhof Nationalgalerie der Gegenwart in Berlin. Vielen lieben Dank dir fürs Gespräch, Till.
Ja, vielen Dank.
Übrigens, der Hamburger Bahnhof hat vom 7. bis 9. Juni Open House Tage, das heißt, der Eintritt ist frei, ihr bekommt Einblicke auch sogar hinter die Kulissen, ihr könnt ein breit gefächertes Programm erleben, unter anderem auch am Abend den Auftakt zu den Berlin Beats, da gibt es an verschiedenen Tagen über den ganzen Sommer elektronische Musik zu hören im Garten vom Hamburger Bahnhof. Egal über welchen Podcatcher ihr uns jetzt gerade hört, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns doch gerne oder lasst einen Stern oder einen Daumen hoch, da wir freuen uns auf jeden Fall. Neue Folgen von Kunst und Leben gibt es übrigens zweimal im Monat, immer am Dienstag. Und wenn ihr noch ein bisschen Inspiration für eure Sommerpläne in Sachen Kunst braucht, dann ist vielleicht Belgien eine Reise wert, denn das Land feiert in diesem Jahr den 75. Todestag von seinem Nationalkünstler James Ensor. Er gilt als kritischer Beobachter von Gesellschaft und Politik in Flandern und darüber hinaus verehrte er Jesus als revolutionäre Figur und malte Masken. Immer wieder Masken. Sein umfassendes Werk ehrt Belgien mit zahlreichen Ausstellungen über das Jahr verteilt. Mit dabei ist zum Beispiel das James Ensor Haus in Ostende und auch das Königliche Museum für schöne Künste in Antwerpen. Vorbereiten könnt ihr euch darauf mit unserer James Ensor Folge aus dem vergangenen November, die wir euch natürlich nochmal in den Shownotes zu dieser Folge verlinken. An dieser Stelle möchte ich mich wie immer bei meiner Kollegin Sarah-Marie Plikat bedanken. Sie hatte die Redaktion für diese Folge. Mein Name ist Eileen Wrozina. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich bei euch fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns dann in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Kunst und Leben, der Monopol-Podcast von Detektor FM.